Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ihr lieben Menschen da draußen, die ihr diesen Podcast hört, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder runtergeladen habt oder wie auch immer man es nennen mag. Heute habe ich wieder eine sehr schöne Interviewfolge für euch. Eine toughe Lady habe ich zu Gast, eine tolle Frau, Natascha Zagorski, die ist Autorin und die hat das Buch geschrieben, Jede dritte Frau. Wusstet ihr, dass jede dritte Frau eine Fehlgeburt hat und die Dunkelziffer wahrscheinlich noch höher ist? Also ich beschäftige mich ja schon eine Weile damit, deswegen hat mich diese Zahl jetzt nicht total geschockt, aber wenn man sich die Dimension vorstellt, finde ich, ist es wirklich wow, sind es wirklich sehr, sehr viele Frauen. Und Natascha hat leider auch eine Fehlgeburt erleben müssen und hat sich selbst als sehr, ja, wie soll ich sagen, sprachlos empfunden, vor allen Dingen die Zeit danach. Und sie erzählt ganz liebevoll davon, wie das für sie war, wie sie das empfunden hat. Und hat dann sozusagen im Laufe ihres Heilungsprozesses beschlossen, ein Buch darüber zu schreiben. Und zwar nicht nur über ihre Geschichte, sondern sie hat auch, ich glaube, über 20 Frauen und einen Mann interviewt, wie deren Fehlgeburtsgeschichte war. Und eine große Empfehlung für dieses Buch. Ich habe das gelesen, es hat mich sehr berührt. Es ist wirklich interessant, wie unterschiedlich die Geschichten sind, wie total komplett unterschiedlich. Und gleichzeitig gibt es natürlich eine Gemeinsamkeit, nämlich diese krasse Trauer, die alle empfinden. Und ja, also in dieser Folge erzählt sie, wie sie wieder in die Heilung gekommen ist, ob sie mit ihren, also sie hat zwei Kinder, mit ihren lebenden Kindern über die Fehlgeburt spricht. Ich habe sie gefragt, ob es schwierig war, Frauen zu finden, die sich interviewen lassen wollten. Wir haben darüber geredet, warum Fehlgeburten eigentlich immer noch ein Tabuthema sind in dieser Gesellschaft. Und Natascha hat eine Petition ins Leben gerufen, die ich unglaublich wichtig finde und die ich total gerne unterstütze. Und zwar zum Thema gestaffelter Mutterschutz nach einer Fehlgeburt. Und das finde ich so, so sinnvoll, weil nicht jeder Arzt, nicht jede Ärztin schreibt einen krank nach einer Fehlgeburt. Und manchmal muss man darum kämpfen. Also Natascha musste darum kämpfen und hat dann das als so ungerecht empfunden, dass sie diese Idee aufgegriffen hat von einem Sternenkind, Sternenkinderverein und ist damit rausgegangen. Deswegen, also in den Shownotes steht der Link zu Open Petition. Und ich fände es toll, wenn du auch der Meinung bist, dass das unterstützungswürdig ist. Und es ist wirklich, wäre wirklich toll, wenn da 50.000 Unterschriften zusammenkommen würden. Also gleich könnt ihr euch auf dieses tolle Interview freuen. Dann noch kurz in eigener Sache. Ich habe, als ich dieses Interview geschnitten habe, habe ich geträumt. Und zwar davon geträumt, dass ich meinen Online-Kurs nochmal, öffne. Ja, ich habe ja einen Online-Kurs, Erlaube dir zu heilen nach deiner Fehlgeburt. Da geht es halt darum, dass du dir deine Trauer ansiehst, dass du sie nicht verdrängst, dass du sie nach und nach in dein Leben integrieren kannst, ohne dass sie dein Leben dominiert oder beherrscht. Es geht um den Umgang mit schwierigen Gefühlen, also Angst vor der neuen Schwangerschaft, um Neid, um Wut, wie man sich diese Gefühle angucken kann, wie man die integrieren kann sozusagen und auch besser verstehen lernt. Darum geht das, geht dieser Online-Kurs. Und ja, dann habe ich auch interessanterweise strange sogar den neuen Preis davon geträumt, von diesem Online-Kurs und dachte so, okay, dann folge ich einfach meinen Träumen. Ich habe den Kurs wieder reaktiviert und auch das Den Link dahin, den packe ich euch natürlich in die Shownotes. Da könnt ihr ja nochmal schauen, ob das vielleicht was für euch ist. Okay.
Ja, ich habe heute
dann
wieder eine
würde ich
wundervolle
sagen,
Gästin. Und
geht es los mit dem Interview mit Natascha Zagorski.
Liebe Natascha Zagorski, herzlich willkommen.
Danke und ich fühle mich geehrt, dass ich bei dir sein darf.
Sehr, sehr gerne. Ja, magst du dich kurz vorstellen?
Gerne. Also mein Name ist Natascha Zagorski, ich bin Buchautorin und mein letztes Buch heißt Jede dritte Frau. Das handelt von Fehlgeburten. Tatsächlich bin ich auf das Thema gekommen, weil ich selbst eine hatte und festgestellt habe, Erfahrungsberichte von anderen Frauen helfen mir selbst unglaublich weiter. Habe aber kein Buch gefunden, in dem ich lauter Erfahrungsberichte finden konnte. Also habe ich es einfach selbst geschrieben und ganz viele tolle Frauen und einen tollen Mann interviewen dürfen.
Ja, sehr, sehr cool, dass du das getan hast, dass du gesagt hast, das mache ich einfach. Wie schwer war es, einen Verlag dafür zu finden?
Also einen Verlag zu finden, das war wirklich schwer. Ich habe mehrere Bücher schon veröffentlicht, auch bei sehr, sehr großen Verlagshäusern. Und ich habe dann immer das Feedback bekommen, Natascha, das ist so toll, dass du dieses Thema angehst. Finden wir mega. In unserem Programm sehen wir es jetzt nicht. Das war so die Standardabsage. Und dann habe ich tatsächlich durch eine gute Freundin einen Verlag gefunden, Komplett Media. Und da haben zwei Frauen das Sagen. Und die hatten das Thema Fehlgeburten sowieso schon auf dem Schirm und haben dann mein Konzept bekommen und meinten, super, machen wir.
Also das
ging dann quasi ganz von alleine. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich dann dieses Buch jetzt bei diesem tollen Verlag schreiben durfte.
Absolut. Ich glaube, es ist den wenigsten klar, dass es wirklich jede dritte Frau ist, beziehungsweise ja. Man sagt sogar, dass die Dunkelziffer noch höher ist. Ne?
Ja, absolut. Das ist ja auch, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist eines der bestgehütetsten Geheimnisse unserer Gesellschaft, wie häufig Fehlgeburten sind. Denn ganz oft liest man auch irgendwie jede zehnte, jede siebte, jede sechste.
Ja,
es stimmt einfach nicht. Ich habe mit so vielen Ärzten und Ärztinnen gesprochen. Ich habe mir die offiziellen Zahlen, ich habe dann auch tatsächlich eine zitiert vom Bundestag angeschaut. Es ist tatsächlich sehr, sehr häufig. Es betrifft jede dritte. Und da viele Frauen gar nicht wissen, dass sie eine Fehlgeburt erleiden, weil sie vielleicht ihre Periode einfach ein bisschen später bekommen, ein bisschen heftiger und gar nicht getestet haben. Das gibt's ja auch.
Na klar.
Und dadurch ist die Dunkelziffer vermutlich noch höher, aber es wird einfach nicht drüber gesprochen und das müssen wir ändern.
Auf jeden Fall, das machen wir hiermit.
Und ja, super.
Sag mal, was hast du für Theorien, warum wird denn nicht drüber gesprochen? Ich meine, wenn das so vielen Frauen passiert, warum ist es nicht Allgemeinwissen, dass es Fehlgeburten gibt?
Absolut. Ich glaube, das ist fast so eine Art Kreislauf, denn wenn ich jetzt von meiner Geschichte ausgehe, ich habe mich im ersten Moment auch wirklich geschämt. Das klingt jetzt erstmal falsch, aber das war so. Denn ich dachte, ich bin diese eine Frau, die eine große Ausnahme, die es nicht auf die Kette kriegt, jetzt schwanger zu werden, 10 Monate schwanger und dann kommt das gesunde Baby. Denn diese Geschichten, die kannte ich aus meinem Freundeskreis. So ist es für mich normal gewesen, so ist es gelaufen. Und bei mir, war es auf einmal nicht so. Ich war nicht in der Lage, mein Körper war nicht in der Lage, dieses Baby auszutragen. Und ja, ich habe mich wirklich auch zum Teil geschämt. Das hat dann eine Zeit lang gedauert. Ich habe dann recherchiert und gemerkt, okay, du bist nicht die eine große Ausnahme. Da gibt es ganz, ganz viele. Und als ich danach rausgegangen bin und wirklich ganz offen damit umgegangen bin, ich glaube wirklich, ungelogen, ich habe keine Frau getroffen, die zu mir gesagt hat, Fehlgeburten? Nee, damit habe ich noch nie was zu tun gehabt. Sondern es war immer die Antwort, entweder hatte ich auch oder meine Freundin hatte eine, meine Kollegin, meine Mutter, meine Schwester, wer auch immer.
Ja.
Jeder kam damit in Berührung und dann habe ich nochmal nach den Zahlen recherchiert und gemerkt, ja, kein Wunder, es ist halt jede dritte Frau. Und wenn du in einem Raum mit 10 Frauen bist, statistisch gesehen, hatten mindestens 2 davon eine Fehlgeburt.
Absolut. Und sag mal, wie schwer ist es dir, also dieses Gefühl der Scham kenne ich sehr, sehr gut. Wie schwer ist es dir gefallen, also was war sozusagen der Turning Point, dass du gesagt hast, nee, ich gehe da raus mit, ich gehe da offensiv mit um?
Ja, tatsächlich, als ich gemerkt habe durch meine Recherche im Internet, okay, es gibt ganz, ganz viele Frauen, denen es genauso geht. Und ich habe auch gezielt nach Frauen, die ich wirklich gerne mag, die ich toll finde, so Marie Nasemann oder so.
Ja.
Die hat ja auch ganz offen von ihrer Fehlgeburt berichtet.
Ja.
Und die war wieder glücklich. Die hat es geschafft, aus diesem Tal der Trauer wieder rauszukommen. Und diese Perspektive, die habe ich gebraucht. Und diese Erzählung habe ich gebraucht. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn mir die Erfahrungsberichte von anderen Frauen das geben, dann möchte ich das auch für andere sein. Und deswegen verstecke ich mich jetzt nicht.
Ja.
Deswegen gehe ich jetzt raus und spreche darüber. Das hat Zeit gebraucht, weil am Anfang hat es mir wirklich die Sprache verschlagen. Ich konnte nicht mal mit ganz engen Freundinnen darüber sprechen. Aber als ich dann so ein bisschen angeheilt war, sage ich mal, da hat mir dann im Heilungsprozess es wirklich gut getan, so offen zu sein. Und ich habe nur positive Reaktionen bekommen.
Wundervoll. Was hast du noch gemacht, um in die Heilung zu kommen? Um diesen Prozess zu durchlaufen?
Ja. Also ich, wie gesagt, mir hat es erstmal wirklich die Sprache verschlagen. Ich konnte erstmal gar nicht mehr sprechen. Ich konnte selbst in der Klinik, im Krankenhaus, am Tresen nicht sagen, in welche Abteilung ich muss. Die Stimme war einfach weg. Ich hatte keine Worte mehr. Und sprechen ist mein Job, mein Beruf. Ich spreche wahnsinnig gerne. Aber in dem Moment ging es nicht mehr. Und da war wirklich mein Mann eine ganz große Stütze. Das muss ich sagen. Ich hatte großes Glück. Er hat dann erstmal das Sprechen für mich übernommen. Ja. Er hat auch eine Krankschreibung für mich organisiert, weil im Krankenhaus wollte man mir keine geben. Da kommen wir bestimmt später noch zu. Das ist ja auch noch so ein großes Thema, Mutterschutz nach Fehlgeburten. Aber ich habe dann so langsam, weil mein Mann hatte ja auch ein Baby verloren. Das war ja unser gemeinsames Baby und das hat uns in dieser Trauer verbunden. Ja. Und deswegen war er so mein Anker. Und wir sind dann ganz lange spazieren gegangen mit unserem Hund. Mit meinem Hund kuscheln war übrigens auch sehr hilfreich.
Oh ja, das glaube ich. Ja.
Und ja, auf diesen Spaziergängen haben wir ganz viel gesprochen und auch über die Zukunft gesprochen. Dass wir jetzt aber auch nicht aufgeben, sondern dass wir wirklich, auch wenn ich Angst hatte davor, nochmal schwanger zu werden, muss ich sagen, die Angst natürlich ist einfach da. Ja. Aber dass wir jetzt merken, der Kinderwunsch ist da, der ist groß, wir machen weiter.
Ja.
Und diese Perspektive. Und dann konnte ich auch loslassen. Dann sind wir nochmal nach Italien gefahren. Das Land liebe ich sowieso. Da haben Freunde von uns geheiratet. Nach der Fehlgeburt hatte ich 2 Hochzeiten von Freunden verpasst, weil ich eben noch nicht konnte. Und dann habe ich mich langsam wieder rausgetraut, das Leben genossen. Und dadurch auch angefangen zu sprechen, weil ich eben dieses Glück wiedergefunden hatte. Und ich habe gemerkt, irgendwann war es soweit, dass ich von meiner Fehlgeburt sprechen konnte, ohne zu weinen.
Ja.
Und je öfter ich darüber gesprochen habe und mit mehr Menschen, also wirklich teilweise beim Friseur habe ich erklärt, warum ich beim letzten Termin nicht da war, weil ich mein Baby verloren hatte.
Wie toll.
Das ist natürlich erstmal, damit schockst du dein Gegenüber, aber du kriegst halt auch genau diese Reaktion, oh, das kenne ich. Das ist mir, meiner Freundin, wem auch immer, auch gegangen. Und schon bist du im Austausch. Und dieser Austausch, der war für mich die allerbeste Heilung.
Das kann ich mir vorstellen. Und vor allen Dingen ist man dann in so einem Austausch, der halt nicht so oberflächlich ist, sondern etwas, was einem wirklich im Herzen berührt. Ne?
Absolut, absolut. Und dann muss ich sagen, der langfristige Heilungsprozess, das war irgendwie auch das Schreiben des Buches. Denn das waren so intensive, lange Gespräche, teilweise bis zu 4 Stunden.
Wow.
Und das war nochmal so ein schöner, intensiver Austausch. Ich war da schon wieder schwanger mit meiner Tochter. Erst dachte ich so, das könnte auch ganz
krasse
schön herausfordernd
Zeit, so ein
sein.
Buch zu schreiben. Ja, absolut.
Jetzt diese ganzen Geschichten wirklich aufzunehmen und niederzuschreiben. Aber es war schön. Es war ein ganz, ganz schöner, toller Prozess. Wir haben zusammen gelacht, geweint. Teilweise sind da Freundschaften entstanden. Also ich bin so dankbar dafür. Und das war auf jeden Fall nochmal ein großer Schlüssel auch für meine Heilung, nicht nur für die Heilung der Frau.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich finde, man merkt das dem Buch an. Ich habe das sehr gerne gelesen. Ich finde, das ist kein Buch, das man so... Also ich konnte das nicht in einem Rutsch durchlesen, weil manche Geschichten, die gehen alle
die
Geschichten
stehen
gehen ans Herz. Aber manche Geschichten sind so... Und ich habe auch geweint. Aber das ist gar nicht, finde ich überhaupt nicht negativ, sondern weil ich es einfach so gut nachvollziehen konnte. Ne?
Diesen Darf ich fragen, bei welcher Geschichte du am meisten so gepackt wurdest?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also es war, ich glaube, ich kann jetzt gar keine spezielle raussuchen. Vielleicht bei manchen, die ähnlich waren wie meine Geschichte, glaube ich vielleicht.
Wo du dich wiedererkannt hast.
Wo ich mich wiedererkannt habe, genau.
Ja. Ja. Ja, das war
und was ich mich gefragt habe, wie bist du dann an die Frauen letztendlich gekommen? Ne? Also wenn da so ein Schweigen ja ist zu den Fehlgeburten, wie bist du an diese tollen Frauen gekommen, die gesagt haben, ja, wir reden mit dir?
Das war eigentlich das große Paradoxum. Ich dachte nämlich, das wird das große Problem, genug Frauen zu finden, die offen mit mir sprechen. Ja, das war eine komplette Fehleinschätzung. Ich habe einen Aufruf bei Social Media gemacht. Ich muss sagen, ich habe jetzt keine große Reichweite. Ich bin so in ein paar Mama-WhatsApp-Gruppen gegangen und plopp, mein Postfach wurde quasi gesprengt. Ich habe am laufenden Band Nachrichten bekommen. Die Frauen haben sich das gegenseitig weitergeleitet, wenn die Freundin eine Fehlgeburt hatte, die Schwester, wie auch immer. es war so toll zu sehen, da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, wie viele Frauen gesagt haben, ja, mir geht's so, ich bin eine von den Frauen und danke, dass du fragst. Danke, dass du mir den Raum gibst, dass ich meine Geschichte erzählen darf. Denn ganz viele Frauen hatten das Gefühl, es will einfach keiner hören. Genau. Die hätten drüber gesprochen. Und da sind wir wieder bei der Frage von vorhin. Warum ist es so ein Tabu? Auf der einen Seite die Scham, aber auf der anderen Seite, dass man das Gefühl hat, man belästigt andere Menschen mit seiner Geschichte. Weil die meisten möchten nichts von Tod und Trauer und generell negativen Dingen hören, sondern man wird gefragt, wie geht's mir? Und die erwartete, sozial erwartete Antwort ist gut.
Genau.
Und wenn du sagst, nicht so gut, ich habe gerade mein Baby verloren, dann schockierst du dein Gegenüber erstmal. Ja. Und deswegen haben ganz viele Frauen eine ganz große Hemmschwelle, wirklich von ihrer Fehlgeburt zu berichten, auch wenn sie es gerne täten.
Ja, ja, absolut. Und ich finde, da steckt halt auch drin, dass unsere Gesellschaft auch erwartet, dass man schnell wieder funktioniert, dass wir schnell wieder funktionieren.
Absolut. Oh ja, am besten am nächsten Tag, das wurde mir also gesagt.
Ja, das habe ich nämlich gelesen und dachte so, nein.
Ja.
Wirklich? Erstmal, das hat die Ärztin im Krankenhaus zu dir gesagt?
Ich lag tatsächlich, ich hatte eine Ausschabung und ich lag noch, also wirklich blutend und mit Schmerzen. Also bei mir war das nicht so Ausschabung und danach ist alles gut. Ich hatte wirklich massive Schmerzen, lange Blutungen. Und lag wirklich nach der Operation in diesem Bett und versuchte noch irgendwie in meinem Kopf, okay, was musst du noch machen? Ich so, irgendwas noch mit Krankschreibung. Hab das dann so mit leiser Stimme angesprochen, weil ich gar nicht richtig sprechen konnte. Und dann meinte diese junge Ärztin nur so, ach nee, Krankschreibung? Nee, bei Figur, nee, das machen wir nicht. Also sie können theoretisch morgen wieder ins Büro gehen. Und ich lag da.
Ich bin sprachlos.
Und ich wusste gar nicht irgendwie, wie ich reagieren soll. Ich konnte auch gar nicht reagieren. Ich war in einer Situation, ich war einfach verletzlich. Ich war wund. Ich war voller Trauer. Ich bin aufgewacht. Mein Bauch war leer. Mein Baby war nicht mehr da. Es war eine furchtbare Situation. Und ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch. Ich funktioniere eigentlich immer, auch wenn es mir nicht gut geht. Ich bin auch bei mir in der Agentur bekannt gewesen. Okay, wenn ein Projekt gegen die Wand fährt, Natascha ist da, die setzt sich ein, die rettet das. Und wenn sie bis nachts um 12 sitzt, bin immer eingesprungen. Aber in dem Moment, ich konnte nicht. Ich konnte nicht mehr funktionieren. Und diese Frau hat mir suggeriert, du musst aber. Okay, du hattest jetzt eine Fehlgeburt oder eine Ausschabung, aber so schlimm ist das nicht. Du musst wieder funktionieren. Und das war in dem Moment das Schlimmste, was man mir hätte antun können. Ja. Und es war dann tatsächlich so, dass mein Mann dann wirklich Ärzte angerufen hat und versucht hat, mir diese Krankschreibung zu organisieren. Mein Hausarzt, dessen Frau selbst eine Fehlgeburt hatte, der hat mich dann krankgeschrieben. Aber auch Gynäkologen und so weiter sind da oft leider sehr, sehr unsensibel. Und ich dachte im ersten Moment auch, okay, ich hatte jetzt einfach Pech, ich bin ein Einzelfall. Das war aber nicht so. Durch die Arbeit am Buch und durch den ganzen Austausch mit anderen betroffenen Frauen habe ich so oft diese Geschichten gehört, dass Frauen gar nicht krankgeschrieben wurden, tatsächlich wieder arbeiten gegangen sind. Die sind dann meistens später zusammengebrochen, aber so richtig. Oder dass sie 2 Tage mal krankgeschrieben wurden oder eine Woche und dann ist aber auch wieder gut, ne? Ja. Und das habe ich so, so häufig gehört. Natürlich gibt es auch Ärzte und Ärztinnen vor allem, die da wirklich toll mit umgehen und Patientinnen so lange krankschreiben, wie sie das benötigen. Aber es ist nicht die Regel. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist Glück oder Pech. Und das in Deutschland, in unserem Gesundheitssystem, das sollte nicht so sein. Nein. Und deswegen habe ich diese Petition gestartet.
Erzähl von dieser Petition. Tatsächlich, ne, ich wusste das gar nicht, als ich dein Buch gelesen habe, dass du diese Petition gestartet hast. Das habe ich bei meinen Recherchen dann rausgefunden und dachte so, wow, wie cool ist denn diese Idee? Erzähl.
Ja, also die Idee auch tatsächlich für gestaffelten Mutterschutz, die stammt nicht von mir, die stammt von diesen wundervollen Frauen von den Sternenkindvereinen. Ah. Und zwar konkret habe ich die bei Sternenkind München das erste Mal kennengelernt und dachte mir so, gestaffelter Mutterschutz. Ja Mensch, hey, genau, das ist es. Und das meint eben, dass ein Mutterschutz, die Länge des Mutterschutzes sich nach der Anzahl der Wochen der Schwangerschaft richten sollte. Denn natürlich ist es realitätsfern, wenn man sagt, okay, eine Frau, die jetzt in der 8. Woche ihr Baby verliert, bleibt jetzt erstmal 3 Monate standardmäßig zu Hause. Das wirst du nicht durchsetzen können. Ja. Aber eine Staffelung, die kann man hoffentlich durchsetzen, zumindest glaube ich das.
Ja.
Und eine Expertenkommission sollte meiner Meinung nach wirklich sich hinsetzen und diese Staffelung auch erarbeiten und das ganze Konzept erarbeiten. Denn das übersteigt meine Kompetenzen jetzt. Ich bin Autorin, ich bin PR-Managerin.
Ja.
da bin ich nicht die Richtige, aber wir haben diese Experten und wir haben eine Politik, einen Bundestag in Deutschland, der sich genau für so etwas einsetzen muss. Und ja, das möchte ich eben anstoßen. Und deswegen habe ich die Petition für gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten an den Deutschen Bundestag gestartet. Bin jetzt bei knapp 26.000 Unterschriften, was schon mal super ist.
Super toll.
Als ich angefangen habe, dachte ich auch, wenn ein paar hundert unterschreiben, das ist schon ein Erfolg. Und jetzt sind wir auf dem besten Weg, diese 50.000, und das ist das Quorum, das ich erreichen muss, damit der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages darüber diskutieren muss. Wir sind auf einem sehr guten Weg dorthin.
Wahnsinn. Das heißt, hier auch die Aufforderung an Hörerinnen und Hörer, bitte die Petition
bitte
unterschreiben.
Bitte unbedingt unterschreiben. Vielleicht kannst du es auch in den Shownotes verlinken. Das ist openpetition.de/Mutterschutz. Also jede Unterschrift zählt. Es können gar nicht genug unterschreiben. Und ich glaube, dass neben diesem körperlichen und seelischen Aspekt mit ich brauche erstmal Raum und Schutz für mich, ich kann nicht sofort wieder funktionieren, ich bleibe erstmal zu Hause, auch nochmal dieser psychologische Effekt Mutterschutz, das Wort, ne? Weil du bist schwanger, du hast diesen positiven Schwangerschaftstest und zack, ne, im Kopf, du bist schon Mama. Du andauernd hast du die Hände auf deinem Bauch, du sprichst mit dem kleinen Wesen in deinem Bauch, du weißt genau, wann ist der errechnete Termin, vielleicht hast du schon die ersten Sachen geshoppt. Und dann von heute auf morgen sagt dir ein Arzt, ich kann leider keinen Herzschlag mehr finden. Und zack, wirst du aus diesem exklusiven Club der Schwangeren und Mütter hinausgeworfen. Du bist im System auch nicht mehr wichtig. Deswegen wartet man oft auch. Also ich habe selbst 10 Stunden gewartet im Krankenhaus auf die Ausschabung, weil natürlich haben lebende Babys Vorrang. Das verstehe ich, das ist alles klar. Aber es ist einfach psychologisch ganz, ganz schwierig, dass man auf einmal nicht mehr wichtig ist und auf einmal keine Mutter mehr sein soll. Man hat aber diese Muttergefühle in sich. Und ich glaube, wenn man einer Frau, die ihr Baby gerade verloren hat, Mutterschutz gewährt, dann löst man noch ganz viel mehr aus als nur diese Zeit zu Hause.
Wundervoll. Ich merke richtig, dass mich das berührt, ne? Weil wir sind natürlich Mütter, auch wenn wir Fehlgeburten hatten, ne?
Ja.
Und das mag ich so dahinter auch, ne? Diese Vorstellung, ja. Und deswegen gebührt uns auch Schutz.
Eben. Deswegen sind wir schützenswert. Und ehrlich gesagt, ich habe vorher, bevor ich selbst betroffen war, auch nichts darüber gewusst. Und ich wäre nie davon ausgegangen, dass eine Frau nach einer Fehlgeburt nicht standardmäßig krankgeschrieben wird. Das wäre für mich so selbstverständlich. Total. Und dass das in Deutschland nicht so ist und ganz, ganz vielen Frauen so geht, dass sie gleich wieder arbeiten gehen müssen, das schockiert mich immer noch jeden Tag, wenn ich wieder Nachrichten bekomme. Ich finde, das ist eigentlich ein Riesenskandal.
Natürlich.
Aber es interessiert einfach keinen.
Ja, genau. Ich habe auch irgendwo gelesen, also sagst du, Frauen mit Fehlgeburt, die haben keine Lobby in Deutschland. Ne?
Die haben keine Lobby, absolut. Die haben, ich bin auch wirklich der festen Überzeugung, wenn Männer Fehlgeburten hätten, dann hätten wir schon längst einen Mutterschutz nach Fehlgeburten. Also weil ich glaube, Frauenthemen an sich, ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen, sind generell unterrepräsentiert.
Ja.
Und dann auch noch sowas wie Fehlgeburt, ein totes Kind im Bauch und generell, wir wissen es alle, Periode und so weiter, das sind alles so Themen, die vor allem männliche Politiker nicht so gerne angehen.
Absolut, deswegen wundervoll, dass du gesagt hast, okay, ich starte das jetzt. Und dann hast du dich eingelesen, wie man so eine Petition startet und hast einfach losgelegt.
Im Endeffekt. Ich habe erst Verbündete noch gesucht.
Ja.
Und habe tatsächlich im Hintergrund auch Sternkindvereine, die mich ganz, ganz toll unterstützen und da wirklich auch ordentlich trommeln und an der Seite stehen. Und dann habe ich gedacht, okay, warum gibt's das eigentlich nicht? Warum macht das keiner? Dann mache ich es einfach mal. Und ich glaube, so muss man vielleicht auch rangehen. Also ich muss sagen, ich bin sowieso ein Fan von direkter Demokratie. Ich habe Politikwissenschaft studiert, habe mich sehr viel mit Petitionen vorher schon beschäftigt. Und ich finde gerade für solche Themen, wie wir gerade festgestellt haben, wo es keine Lobby gibt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die wenigen Elemente der direkten Demokratie, die wir in Deutschland haben, auch wirklich nutzen.
Auch nutzen, absolut. Und gibt es irgendein Feedback von einer Politikerin, von einem Politiker? Also gibt es da irgendwelche Anknüpfungspunkte? Ich meine, auch Politikerinnen werden Fehlgeburten gehabt haben.
Absolut. Also da fällt mir sofort ein, die Maren Jasper-Winter von der FDP. Die sitzt glücklicherweise auch im Petitionsausschuss. Die ist selbst Betroffene und hat jetzt tatsächlich auch mit der Friedrich-Naumann-Stiftung eine Podiumsdiskussion diesen Sommer organisiert, wo ich auch Teil sein werde, wo wir gemeinsam über das Thema Mutterschutz nach Fehlgeburten sprechen. Also sie ist sehr, sehr engagiert bei dem Thema. Von der Berliner SPD habe ich jetzt auch eine Einladung für eine Veranstaltung bekommen. Ich muss sagen, für mich ist natürlich ganz, ganz wichtig das Familienministerium, wo Lisa Paus sitzt, von den Grünen. Ja. Und ich dachte so im ersten Moment, die Grünen, das ist bestimmt die Partei, die mich da am meisten unterstützt. Und das sind die, da höre ich gar nichts. Also, ja, ich habe ganz viel angeschrieben von Mitgliedern des Familienausschusses, Staatssekretär, natürlich die Familienministerin mit meinem offenen Brief auch. Toni Hofreiter, denn das ist der Bundestagsabgeordnete für meinen Landkreis. Aber ich glaube, Panzer sind einfach momentan sexier als Fehlgeburten. Deswegen kriege ich da momentan noch keine Unterstützung. Aber hey, jeder, der das hört, ich freue mich sehr über eine Antwort. Yeah.
Absolut. Weil ich meine, wir sind viele, ja, viele Frauen und potenzielle Wählerinnen.
Ja.
Ne? Also da
auch Wählerinnen haben Fehlgeburten.
Auch ganz Wählerinnen neue Erkenntnis. Haben Fehlgeburten. Ja, genau. Wahnsinn. Bist du gute Hoffnung?
Ich bin immer guter Hoffnung. Ich habe ja tatsächlich nach meiner Schwangerschaft, die leider mit einer Fehlgeburt endete, zweimal schwanger sein dürfen und habe zwei wundervolle Kinder auf die Welt bringen dürfen.
Super schön.
Die Marie und den Finn. Und es war aber schwierig, muss ich sagen, gerade in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft guter Hoffnung zu sein. Also das ist wirklich ein harter emotionaler Kampf gewesen, der sich natürlich gelohnt hat. Aber diese Leichtigkeit, die man am Anfang noch hat, die ist natürlich komplett verflogen. Ich glaube, das kennt jede Frau, die nach einer Fehlgeburt schwanger war.
Natürlich. Wie bist du, also gerade diese Angst vor einer neuen Schwangerschaft und man ist dann vielleicht schwanger im besten Fall und die ersten 3 Monate, wie hast du das für dich gelöst? Mhm. Also weil ich einfach auch sehr viele Klientinnen habe, die so damit strugglen und die Angst so groß ist und alles überschattet.
Ja, verstehe ich total. Also ich habe tatsächlich einmal mir auch Statistiken angeschaut. Und die sprechen ja meistens dann für einen. Und ich dachte mir, okay, ich stand jetzt einmal auf der schlechten Seite der Statistik, jetzt stehe ich bestimmt auf der guten. Ja. Aber das ist natürlich, das ist was für den Kopf, aber nichts fürs Herz und nichts für den Bauch. Und ich muss sagen, ich habe einfach versucht, das Vertrauen in meinen Körper wiederzufinden und den Gedanken, dass es wieder schief gehen könnte, gar nicht richtig zuzulassen. Ich habe auch Babysachen gekauft. Und ich habe allen um mich herum gesagt, dass ich schwanger bin. Denn ich wollte auch nicht mehr in die Situation kommen, wie bei der Fehlgeburt. Da wusste zum Beispiel mein Vater noch nicht, dass ich schwanger bin. Denn ich wollte es ihm persönlich sagen. Wir wohnen aber nicht in der gleichen Stadt. Wir hatten uns nicht gesehen. Er wusste es nicht. Und plötzlich war ich in einer total tiefen Trauer, war abgetaucht, war weg. Und er hat gar nicht verstanden, was da passiert ist. Im Gegensatz zu meiner Mutter, die hatte ich schon gesehen, die wusste das, die hat mitgetrauert, war wirklich auch im Boden zerstört. Aber mein Vater und mich war das dann gar nicht so einfach, da in dieser Sache zueinander zu finden. Mhm. Und deswegen bei der zweiten Schwangerschaft, da war der zweite Strich zu sehen und zack, habe ich erstmal meine Eltern angerufen. Sehr schön. Und das hat mir geholfen. Und dann tatsächlich dieser zweite Ultraschalltermin, dass ich den überstanden hatte. Das war nämlich so mein großer Angsttermin, wo auch wirklich mein Kreislauf beim Warten im Wartezimmer abgesackt ist, weil ich solche panische Angst hatte. Aber als der dann vorbei war, da hatte ich dieses Vertrauen wieder. Da konnte ich wirklich mich wieder freuen und da wusste ich, okay, es nimmt ein gutes Ende. Es war dann alles noch ein bisschen komplizierter, weil bei mir ist das Problem nicht das Schwangerwerden, sondern das Schwangerbleiben und zwar auch später, weil meine beiden Kinder sind Frühchen. Und bei meinem Sohn war das tatsächlich sehr, sehr dramatisch alles. Der kam deutlich zu früh. Wir waren dann auch noch 2 Monate im Krankenhaus. Oh wow. Und deswegen hatte ich immer so die ersten 12 Wochen in der Schwangerschaft, wo ich Angst hatte. Und dann jetzt bei meiner letzten Schwangerschaft mit meiner Tochter, dann auch wieder so ab der 24., weil ich wusste, die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder zu früh kommt, ist sehr hoch. Und das war auch nochmal nicht so einfach. Aber auch tatsächlich die Gespräche für mein Buch haben mir geholfen, weil einfach der Austausch mit anderen mir so viel Kraft gegeben hat, dass ich da positive Energie draus ziehen konnte.
Ja. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man die Trauer teilt, wird sie erträglicher.
Ja, absolut.
Tatsächlich.
Ist so.
Ne?
Ist tatsächlich
und
so.
Dieses Beispiel mit deinem Papa zum Beispiel, ne? So, wenn man dem anderen nicht mitteilt, wie es einem geht, dann weiß der ja gar nicht, mit einem umzugehen oder beziehungsweise wundert sich, was ist denn da los? Ne?
Ja.
Und es ist so viel besser, wenn man ein gutes Verhältnis hat natürlich, damit rauszugehen letztendlich.
Ja, sehe ich genauso.
Und die Frage drängt sich so auf, in den ersten 12 Wochen, hast du trotzdem eine Verbindung aufgebaut also bei der zweiten und dritten Schwangerschaft? Weil ich auch sehr viele Klientinnen habe, die sagen, nee, ich will gar keine Verbindung aufbauen.
Habe ich auch ganz oft gehört von den Frauen, ja.
Weil ich Angst habe, dass wenn ich eine Verbindung aufbaue, dass es mich dann noch heftiger trifft, wenn es nicht funktioniert. Wie hast du das gemacht?
Das war bei mir gar nicht so. Ich habe sofort eine Verbindung aufgebaut und ich hatte ja auch im Kopf, diese kleine Seele, die ich habe gehen lassen müssen in meiner ersten Schwangerschaft, die ist da oben und die schwirrt da oben noch rum, aber eigentlich will die wieder runter auf die Erde kommen. Die möchte wieder zurück zu uns und ich habe sie gleich begrüßt. Ich war gleich froh, dass sie wieder da war und ich habe gesagt, und diesmal schaffen wir das gemeinsam. Und wir sind ja wirklich noch durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Also das war ja mein Sohn Finn oder ist mein Sohn Finn. Und in diesen 2 Monaten auch nach seiner Geburt war es nicht klar, ob er überleben wird oder nicht. Und ich wusste aber immer, wir schaffen das und wir kämpfen zusammen. Und diese Verbindung hat mich dabei gestärkt. Und ich muss sagen, vielleicht, ich weiß es nicht, es ist immer schwer zu sagen, wie das wäre, wenn man in der Situation gewesen wäre. Wäre er nochmal gegangen, dann wäre ich, glaube ich, immer noch in dem Glauben gewesen. Aber dann kommt er halt nochmal. Dann braucht er halt 3 Versuche oder 4 Versuche. Das geht nicht endlos, das ist mir klar. Aber in dem Moment habe ich diesen Glauben einfach noch mir behalten können und er hat mich stark gemacht.
Toll, wahnsinnig toll. Und ich meine, deine Kinder sind jetzt noch klein. Wirst du irgendwann offen mit ihnen darüber reden, dass es da vielleicht noch ein Geschwisterchen gegeben hätte?
Ja, machst du? Jetzt schon. Also natürlich verstehen sie das jetzt nicht so. Ja. Also klar, die Kleine sowieso nicht. Aber der Große ist jetzt 2 Jahre alt und der errechnete Termin unseres ersten Babys war der 14. Februar, der Valentinstag, der für uns jetzt nicht mehr viel mit roten Rosen und Herzen zu tun hat. Ja. Aber jedes Jahr am Valentinstag stellen wir Kerzen in unseren Garten, wenn es dunkel wird draußen. Und wollen einfach der kleinen Seele da oben im Himmel das Signal senden, wir denken an dich und wir vergessen dich nicht. Und da sitzen wir dann und schauen uns die Kerzen an. Und jetzt haben wir dann unsere 2 Kiddies bei uns. Und der Große sieht schon, dass Mama und Papa weinen und irgendwie traurig sind, aber irgendwie auch glücklich. Und das haben wir ihm auch zum ersten Mal gesagt. Da oben, da ist dein Geschwisterchen und wir denken einfach an das Geschwisterchen. Und dieses Jahr hat er es noch nicht wirklich verstanden. Nächstes Jahr wird er es ein bisschen mehr verstehen und immer so weiter. Und mir ist es ganz wichtig, dass meine beiden Kinder ein Bewusstsein aufwachsen. Hey, wir wären eigentlich 3 gewesen, aber da oben ist jetzt ein kleines Schutzengelchen und das passt auf uns auf. Und ich finde, das ist ein schönes Bild. Und ich finde, wenn man, meine Kinder werden früher oder später im Leben mit Tod und Trauer umgehen müssen, wie alle von uns. Und ich finde, wenn man von Anfang an diese Angst und diese Barriere nimmt, dann wird es ihnen vielleicht auch leichter fallen. Also das ist zumindest unsere Hoffnung.
Oh, das ist richtig, das ist wundervoll, finde ich so schön, dass ihr das ins Leben integriert, auch damit die Kinder wissen, ja, das Tod gehört dazu, der gehört zu unserem Leben dazu und den muss man nicht verdrängen und den muss man nicht verschweigen.
Absolut. Nein. Und gerade für Kinder ist es doch irgendwie schön, wenn sie wissen, ach, da ist so ein spezieller Engel für uns zuständig. Ist doch ein toller Gedanke. Also hätte ich mich, glaube ich, als Kind gefreut, hätte ich da so einen Exklusivengel gehabt.
Ja, so ein Schutzengel, ne? Der irgendwie aufpasst, dass alles gut ist und wird und meinem Leben, dass ich beschützt bin. Ne? Das finde ich richtig, richtig toll. Ich habe am Ende des Buches hast du noch ein paar Empfehlungen mitgegeben, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Und die eine Empfehlung war, hör auf dein Bauchgefühl. Das hört sich im Kontext von Fehlgeburt, denkt man so, hä? Aber magst du erzählen, was du damit meinst?
Ja, also hör auf dein Bauchgefühl hat, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, dass man von allen möglichen Seiten ganz, ganz viele Tipps bekommt und alle möglichen Seiten einem reinreden. Und das fängt schon ganz klein an. Bei mir war es so, ich hatte eine Ausschabung. Mein Arzt hat mir tatsächlich die Optionen erklärt, aber in dem Moment war ich auch gar nicht wirklich aufnahmefähig. Mein Bauchgefühl hat mir aber auch gesagt, ich möchte das jetzt schnell beenden, ich muss weitermachen, ich bin einfach so. Es ist aber ganz, ganz wichtig, dass Frauen in dem Moment sich vielleicht nochmal die Zeit nehmen, in ihren Bauch hineinhören und gucken, möchte ich eine Ausschabung, möchte ich ins Krankenhaus oder möchte ich vielleicht eine kleine Geburt zu Hause? Möchte ich das mit Medikamenten einleiten oder vielleicht auch nicht mit Medikamenten einleiten? Denn jede Frau hat auch Anspruch auf eine Hebammenbetreuung. Hat mir nie jemand gesagt, habe ich irgendwann, als es zu spät war, selbst rausgefunden. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass Frauen das wissen. Hey, ja, auch wenn ihr eine Fehlgeburt habt, ihr habt natürlich einen Anspruch auf eine Hebammenbegleitung, ja, sei es bei einer kleinen Geburt oder auch einfach nur im kleinen Wochenbett nach einer Ausschabung. Mhm. Aber welcher Weg für mich der richtige ist, den muss ich wirklich selbst finden, bestimmen und da muss ich mich reinfühlen, was möchte ich? Und das kann mir kein Arzt schreiben. Es sei denn, es ist medizinisch notwendig natürlich, aber ich glaube, das sind die seltensten Fälle.
Ja, absolut. Also ne, da sprichst du, finde ich, mehrere Themen an. Also einmal, dass man mehrere Optionen hat. Ich habe ganz viele Klientinnen, die das nicht wussten, also die das nicht gesagt bekommen haben von ihren Ärzten. Dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, ne? Weil die Ärzte sofort eigentlich zur Ausschabung raten.
Ja, typisch deutsch übrigens. Das ist in Österreich und Skandinavien komplett anders.
Ach echt?
Also, ja, selbst in Österreich ist die Ausschabung nicht das erste Mittel der Wahl, sondern wirklich die kleine Geburt. Und in Skandinavien gibt es fast keine Ausschabungen. Also es ist wirklich ein deutsches Phänomen.
Mhm. Ist spannend, das wusste ich nicht. Wie erklärst du dir das?
Ich kann mir vorstellen, dass auch dieser Umgang damit ist. Ne? So schön alles steril, kein Blut, zack in die Klinik und dann hat sich das Ganze erledigt. Das ist ja irgendwie schon sehr, ne, dieses deutsche einmal abgehakt und weiter geht's.
Ja, wieder funktionieren müssen.
Ne? Genau, deswegen haben wir auch diesen Mutterschutz nicht.
Richtig, genau. Das hängt nämlich total zusammen. Ne? Weil ich sag mal, es langsam anzugehen, indem man loslässt und was weiß ich, für sich macht, was auch immer notwendig ist sozusagen, und es langsam abgehen lässt, also wenn es, wie gesagt, wie du so schon sagst, medizinisch nicht notwendig ist, das zu tun, das bedeutet Zeit. Und das bedeutet, in der Zeit muss man nicht funktionieren und kann auch nicht arbeiten in der Regel.
Genau, Arbeitsausfall. Das ist, glaube ich, in Deutschland ein großes Thema. Das, Made in Germany, wir sind die erfolgreiche Wirtschaftsnation. Bei uns funktionieren alle, wir sind fleißig, pünktlich, anständig. Und wenn wir unser Baby verlieren, dann gehen wir schnell ins Krankenhaus und am nächsten Tag sitzen wir wieder hinterm Monitor. Das ist, glaube ich, so ein bisschen diese etwas überspitzt formuliert, diese Vorstellung in Deutschland. Und das ist eben selbst in Österreich, Skandinavien und so schon anders.
Ja, Wahnsinn. Und der zweite Punkt, ein wichtiger Punkt, finde ich, ist diese Hebammenbetreuung.
Ja.
Ach, ich wünschte, ich hätte das gewusst.
Ich auch. Ich habe so eine tolle Hebamme jetzt später und hätte die mich damals begleitet, das hätte mir so, so sehr geholfen.
Ja.
Aber ich verstehe auch nicht, dass so viele Gynäkologen und Gynäkologinnen das einfach nicht ansprechen. Das ist ein Satz. Das kostet nicht mal Zeit. Ja. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich weiß nicht, ob die Ärzte das selbst nicht wissen. Keine Ahnung. Da wäre einfach vielleicht auch ein Flyer. Es gibt so viele Flyer beim Gynäkologen. Einfrieren von Nabelschnur, Blut, Schwangerschaftsshooting, Ernährung, was weiß ich. Ja. Jeder Blödsinn wird dir irgendwie da mitgegeben. Aber einfach mal sachliche Informationen zu Fehlgeburten und vor allem auch dass sie so häufig sind und dass du nicht alleine bist, wenn es dir passiert und dass du eben verschiedene Optionen hast und eben auch Ansprüche hast. Das muss den Frauen einfach auf einfachem Wege wirklich mitgegeben werden und am besten schon früher. Also ich fände es am tollsten, wenn es einfach allgemein wissen wird, wie häufig Fehlgeburten sind. Denn ich habe das Gefühl, natürlich, wenn man schwanger ist, man wird in Watte gepackt. Ne? Keine negativen Themen sollen dich erreichen. Ja. Juhu, die heilige Schwangere. Ich verstehe den Gedanken dahinter, weil man macht sich eben mal schon einen Kopf. Das kenne ich auch. Aber wenn dann etwas passiert, und es ist leider nicht so selten, dass eine Schwangerschaft total glatt geht, ne? Das ist die Realität, dann fällst du umso tiefer, wenn du diese ganzen Informationen nicht hast. Wenn es nun aber allgemein Wissen wäre, vielleicht sogar schon im Aufklärungsunterricht in der Schule vermittelt würde, dass jede dritte Frau eine Fehlgeburt hat. Das ist dazu gehört zum Schwangerwerden. Das ist ein natürlicher Prozess leider auch des Körpers ist.
Ja.
Das ist halt so. Absolut. Das wusste man schon immer. Und wenn dieses Allgemeinwissen, das bei Ärzten natürlich vorherrscht, aber eben in der Gesellschaft nicht, wenn das auch in die Gesellschaft rausgetragen werden würde, glaube ich, dass das Tabu gebrochen wäre und vor allem ganz, ganz viele Frauen viel besser mit dem Verlust ihrer Kinder umgehen könnten.
Ja, absolut. Und was meinst du, warum sind manche Ärzte, Ärztinnen nicht sensibilisiert? Weil es so häufig vorkommt und weil sie denken, das Alltag, also warum ist da so wenig Sensibilität? Das frage ich mich halt auch
immer. Also das ist absolut ein Punkt. Es ist für sie einfach das Normalste der Welt und kein großes Ding, sage ich mal, aus Ärzte Sicht. Nur für die Frau bricht die Welt zusammen. Ja. Und ich glaube, es ist auch kein Bestandteil der medizinischen Ausbildung. Ich weiß von einer befreundeten Gynäkologin, die teilweise in England studiert hat, da gibt es mit Schauspielern richtige Trainings, wie man auch mit Betroffenen umgeht, wie man reagiert, wie man das Ganze sensibel rüberbringt. Also ganz blöd gesagt, sie meinte mir zum Beispiel, sie lässt die Frauen erstmal von diesem Spreizstuhl aufstehen, bevor sie eine schlechte Nachricht überbringt. Ja, da würde der meiste männliche Gynäkologe niemals auf den Gedanken kommen, dass man erstmal die Frau wieder aufstehen lässt. Das sind so klitzekleine Kleinigkeiten, aber wenn die nicht vermittelt werden, dann kommen sie eben auch nicht an. Und ich glaube, auch Gynäkologen wissen, dass außerhalb ihrer Bubble, ihrer Ärztewelt, Fehlgeburten immer noch ein Tabuthema sind. Ja. Und insofern glaube ich, dass auch innerhalb dieser medizinischen Bubble keine Lobby wirklich vorhanden ist. Und deswegen wird das Thema auch im Studium oder Fortbildungen relativ wenig nur angegangen. Und das ist auch was, wo wir uns wirklich für einsetzen müssen. Auch, dass es keine einheitlichen Richtlinien in Kliniken gibt. Also ich zum Beispiel, zu meiner Ausschabung musste ich einen Gang hochlaufen, der war vollgepflastert mit großen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Neugeborenen. Ich war im Wartezimmer mit hochschwangeren Frauen. Die Krankenschwester kam immer wieder ins Zimmer und hat von den neuesten Kaiserschnittgeburten erzählt. Das war für mich die Hölle. Und das haben mir auch ganz, ganz viele Frauen berichtet. Denn es gibt keine Richtlinie, dass man vielleicht versucht, die Frauen zu trennen. Mit ganz viel Glück hast du einfach einen Stationsarzt, der da sensibel ist und der dafür sorgt. Aber er muss es nicht. Er kann es, aber er muss es nicht. Und er müsste es müssen.
Auf jeden Fall, sehe ich ganz genauso. Das ist so, so wichtig. Und die Ärztin, von der du sprachst, die kommt, glaube ich, auch im Buch zu Wort. Ne?
Die Katrin, die ist wundervoll. Das ist meine Wunschärztin. Also die ist, das ist eine ganz, ganz tolle Gynäkologin. Und der Witz ist ja, wie ich sie kennengelernt habe. Und zwar habe ich einfach hier bei uns im Ort in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich suche jemanden, der mit mir spazieren gehen will mit dem Kinderwagen. Sie hatte auch einen kleinen Sohn und wie das so ist, ne, man fragt erstmal, na, wie war deine Geburt, wo war die? Und sie nannte eben das Krankenhaus, wo meine Ausschabung war. Und ich muss dazu sagen, für mich war die Erfahrung in diesem Krankenhaus wirklich schlimm. Das hatte nicht nur mit der Ärztin zu tun, es hatte noch mehr Punkte. Jedenfalls habe ich so gleich reagiert, so, oh. Und sie so, ja, ich weiß, man hört das und das, aber ich arbeite da. Also für mich war es eine gute Geburt. Ich so, ach, du arbeitest da, was arbeitest du denn? Und dachte, sei so Personalabteilung oder so. Ich so, ja, ich bin Oberärztin im Kreißsaal. Ich so, ups, okay. Spannend. Dann habe ich das erstmal so sacken lassen und so ein paar Minuten später, weil du merkst ja dann gleich, das ist ein Match gewesen, wir haben uns super verstanden, wir waren auf einer Wellenlinie und ich so, ich muss dir sagen, ich habe vorhin so komisch reagiert, weil ich hatte dort meine Ausschabung nach meiner Fehlgeburt und es war der Horror. Und dann haben wir ganz, ganz viel darüber gesprochen. Sie war damals noch nicht in diesem Krankenhaus, leider. Sonst wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Aber sie wurde für mich ein so, so wichtiger Austauschpartner, wenn es um Fehlgeburten geht, wenn es um meine Schwangerschaften ging und auch heute noch. Und es ist so toll, mit ihr darüber zu sprechen und auch so eine Ärztin kennengelernt zu haben.
Ja.
Sodass für mich das Idealbild einer Gynäkologin. Und da gibt es ja Gott sei Dank auch ganz viele von. Nur man hat halt eben Glück oder Pech und das sollte nicht so sein.
Ja, absolut. Wie toll. Das ist, das macht Hoffnung. Ne? Also ich treffe auch immer mal wieder auf Ärztinnen,
die neue Generation, die anders
sind. Ja, glaube ich auch. Ne? Ja. Ich glaube, es hat auch ganz viel mit diesem, also mit diesem System zu tun, mit diesem medizinischen System, das ja auch an allen möglichen Stellen krankt, muss man sagen.
Oh,
Und dass es da immer noch oben diese älteren Männer gibt, sozusagen.
Ja. Alte, ne? weiße Männer.
Alte weiße Männer, Halbgötter in Weiß, ne? die sich so sehen. Ne? Und dass da, hoffe ich auch, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten tatsächlich ein Umschwung stattfindet.
Das wäre so. Ich sage auch immer jetzt, mich regt das doch mal auf, wenn ich Interviews gebe zum Buch und zur Petition und dann schneidet irgendein Redakteur wieder einen alten weißen Gynäkologen rein, der sagt, Fehlgeburten sind ganz normal. Wo ich mir immer denke, und jetzt immer schon bei Gesprächen sage ich, okay, bitte könnt ihr nicht eine Gynäkologin als Expertin hinzufügen. Und wird auch teilweise jetzt gemacht. Also teilweise auch tatsächlich von den Redakteurinnen. Und das finde ich auch schön, dass mehr Frauen bei diesem Frauenthema auch zu Wort kommen. Das ist, glaube ich, auch ganz
wundervoll.
Wichtig.
Wundervoll. Ja, finde ich auch wahnsinnig wichtig. Was mir in dem Buch noch aufgefallen ist, was sehr, sehr viele Geschichten gemeinsam hatten, was ihnen geholfen hat, war tatsächlich mit jemandem zu sprechen. Also sei es in einer Selbsthilfegruppe oder in einer Therapie oder Coach oder wo auch immer. Also Huch, da waren wir, glaube ich, ganz kurz
ja, es war grad,
getrennt,
glaub
ne?
Ich, kurz,
Genau.
ja.
Also genau, ein Punkt, der mir im Buch aufgefallen ist, ist dieses, vielen hat geholfen, darüber zu sprechen. Also nicht nur im Umkreis, Familien- und Freundeskreis, sondern auch wirklich sich professionelle Hilfe
Ja.
zu suchen.
Ja.
Was meinst du, wie wichtig ist das?
Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Also natürlich führt man die Gespräche auch im Idealfall mit Partner oder Partnerin, aber das ist auch nicht immer möglich. Also 50% der Frauen in meinem Buch, würde ich sagen, konnten das mit, in dem Fall meistens mit ihrem Mann besprechen, 50% gar nicht. Und die waren komplett alleine gelassen. Und spätestens dann ist es, glaube ich, wichtig, wirklich auch mit Experten zu sprechen. Es gibt so tolle Sternenkindvereine in ganz Deutschland oder Leere Wiege e.V., Pro Familia hat Angebote. Also wenn man recherchiert, findet man wirklich ganz, ganz tolle Angebote. Auch hier muss ich sagen, ich finde, man sollte gar nicht recherchieren müssen. Man sollte gleich Informationen von seinem Arzt bekommen, ist aber leider
ja,
oft nicht so.
Der Flyer, ne?
Ja, genau, der Flyer einfach.
Der fehlt.
Es könnte so einfach sein, ist es aber nicht. Genau, und da wirklich, also Sternkindvereine leisten eine großartige Arbeit. Da sind großartige Menschen, die wirklich ihre ganze private Zeit darauf verwenden, anderen Menschen zu helfen. Das sagt schon viel aus und die auch wirklich dann Betroffene zusammenbringen. Und dieses Zusammenbringen von Betroffenen ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Auch psychologische Betreuung kann wahnsinnig wichtig sein. Ich war in einem anderen Podcast, Liebling und Schatz, zu Gast. Das sind Paartherapeuten. Da haben wir wirklich darüber gesprochen, was es mit der Beziehung macht. Und die haben mir erzählt, sie haben viele Klienten, die teilweise Jahrzehnte später nach einer Fehlgeburt bei ihnen sind und es kommt raus, diese drohende Scheidung, das große Zerwürfnis, geht eigentlich zurück auf eine Fehlgeburt, wo die Frau noch den Vorwurf hat, du hast mich damals nicht unterstützt, du hast mich alleine gelassen. Also das macht unglaublich viel mit einer Paarbeziehung und das muss aufgearbeitet werden. Das ist ganz, ganz wichtig und das kann einen wirklich so viel später noch einholen. Auch Frauen, die ihre Kinder, ich habe ja auch die Uli im Buch, die hat ihr Kind in den 70ern verloren. Das ist für sie heute noch ein Trauma.
Fand ich auch spannend zu lesen.
Ja, das muss aufgearbeitet werden. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, ich kann es nicht statistisch belegen, aber die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die sich psychologische Hilfe geholt haben, die hatten das viel, viel besser verarbeitet als diejenigen, die eben weniger darüber sprechen konnten.
Ja, das glaube ich sofort. Auf jeden Fall. Wahnsinn. Mhm. Ja, kommen wir zur letzten Frage, die ich allen meinen Gästinnen stelle. Hast du letzte Worte? Hast du eine Botschaft, die du noch rausbringen möchtest in die Welt? Du hast ja schon ganz viele auch genannt. Du kannst dich auch gerne wiederholen. Alles gut. Sozusagen,
also
the floor is yours.
Oh, thank you. Ich glaube, übergeordnet, was mir wirklich wichtig ist, ist, dass Fehlgeburten und wie häufig sie sind, dass das Allgemeinwissen wird. Dass es rauskommt aus der Tabu-Ecke und dass jedes Mädchen, jede Frau weiß, okay, wenn ich schwanger werde, es kann sein, dass es schief geht, es kann sein, dass ich mein Kind verlieren werde, aber das ist erstens nicht das Ende der Welt. Es tut wahnsinnig weh, es ist echt scheiße, aber ich kann aus diesem Tal der Trauer auch wieder rauskommen und ich kann meinen Weg finden, welcher auch immer das sein wird. Aber ich bin nicht alleine, ich bin eine von vielen und ich bin nicht diejenige, die versagt hat oder was falsch gemacht hat. Nein, ich bin einfach eine von drei Frauen und die Natur hat es leider so vorgesehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, damit wir aus dieser Scham-Tabu-Ecke endlich rauskommen, dass es einfach Allgemeinwissen ist und wird und bleibt. Und natürlich würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn dieser gestaffelte Mutterschutz nach Fehlgeburt eine Realität werden würde und wir aus unserer nicht vorhandenen Lobby heraus was bewegen können und uns wirklich noch mehr für die Rechte von Frauen nach Fehlgeburten einsetzen. Und das ist mein ganz, ganz großer Herzenswunsch. Und wenn der mal in Erfüllung gehen sollte, dann weiß ich auch nicht, was ich mache.
Wundervoll. Ich danke dir ganz herzlich.
Ich glaube, der ist auf dem Boden, ja.
Ja, das glaube ich dir.
Danke dir für dieses super schöne Gespräch. War ganz toll, bei dir zu sein.
Super schön, dass du da warst. Wahnsinn. Super sympathisch und tough. Und ich finde es so schön, dass du kämpfst.
Ja.
Und ja, alle, die das hören, die Petition unterschreiben. Ich habe sie schon unterschrieben.
Super, danke.
Ich werde das auch nochmal über meinen Social-Media-Kanal rausbringen, auf jeden Fall. Es wird in den Shownotes auf jeden Fall auch verlinkt. Und ja, jede Stimme zählt. Und es wäre ja wohl gelacht, ja, wenn wir nicht hier, oder wenn du nicht auf 50.000 kommst. Das schafft
ja,
man.
Ja, wir ist schon richtig. Wir. Ja, alle zusammen. Wir müssen das alle zusammen schaffen. Vielen, vielen Dank. Es war ganz toll bei dir.
Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast@praxis-apia.de oder über Instagram, Facebook oder sonstige Kommunikationskanäle. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ja, vor allen Dingen freue ich mich natürlich auch, wenn du wieder Zeit mit mir verbringen willst, beim nächsten Mal bei Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne.